Du hörst Wahlkampf, dein Podcast zur Landtagswahl Baden-Württemberg 2026.
Willkommen zurück bei Wahlkampf und heute zu einer ganz besonderen Folge. Es ist die letzte Folge vor der Landtagswahl mit Folge 10. Zu Beginn wollen wir uns einmal bei euch bedanken. Wir sind schon bei über 500 Zuhörenden und das Feedback ist konstruktiv kritisch, aber größtenteils positiv. Und das kommt bei uns an. In den letzten Wochen haben wir mit vielen spannenden Gästen über die Zukunft unseres Landes, von Politik allgemein und über Politik gesprochen. Und heute reden wir mal mit jemandem, der diese Zukunft an der Spitze dieses Landes ganz konkret gestalten will und gestalten kann. Er ist seit vielen Jahren das Gesicht der FDP im Landtag, Landesvorsitzender der FDP Baden-Württemberg und für viele der designierte Wirtschaftsminister in der zukünftigen Landesregierung. Herzlich willkommen, Hans-Ulrich Rülke.
Hallo Herr Weiß, vielen Dank für die Einladung.
Ja, lieber Herr Rülke, das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Deshalb super schön, dass Sie es jetzt im Wahlkampf-Endspurt nochmal schaffen, zu uns zu kommen. Sie sind aktuell ganz arg viel im Land unterwegs, sprechen mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Unternehmern. Aber das nicht erst seit diesem Wahlkampf, bei weitem nicht. Seit fast 20 Jahren sind Sie schon der Vorsitzende der FDP-DVP-Fraktion im Baden-Württembergischen Landtag und prägen damit wie kaum ein anderer die Opposition in unserem Land. Deshalb zu Beginn eine persönliche Frage an Sie, Herr Rülke. Was motiviert Sie eigentlich noch nach so vielen Jahren der politischen Verantwortung, sich immer noch mit dieser Entschlossenheit und Intensität für die liberale Sache einzusetzen?
Also es gibt zwei Gründe. Zum einen ist die liberale Demokratie ja insgesamt bedroht. Die Radikalen von beiden Seiten erstarken. In anderen Ländern stellen wir fest, dass es Kräfte gibt, die Demokratie, die eine liberale Gesellschaft außer Kraft setzen wollen und zum Autoritarismus streben. Und da muss man sich dagegen wehren. Und das Zweite ist, dass gerade unsere Partei, die FDP, in einer schweren Krise ist nach dem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag. Und es macht schon Sinn, dafür zu sorgen, dass der organisierte Liberalismus in Deutschland erhalten bleibt. Da kommt uns große Verantwortung zu, denn wenn wir im Stammland der Liberalen, in dem Land, in dem die FDP immer die besten Wahlergebnisse erzielt, in dem die FDP noch nie außerparlamentarisch war, es nicht schaffen, dann wird keiner glauben, dass die FDP noch irgendwo in ein Parlament kommt. Und deshalb ist es eine Schicksalswahl für die FDP. Und dort mitzuhelfen, das ist für mich Herausforderung und auch Verantwortung.
Zur FDP kommen wir nachher auch noch. Ich würde sagen, Oskar, lass uns doch mal davor aber mit dem ersten inhaltlichen Thema starten, oder?
Das machen wir so, ja. Baden-Württemberg war über Jahrzehnte wirtschaftliches Vorbild, Innovationsstandort, Exportmotor, Industrieland, nennen wir es, wie wir es wollen. Heute leben wir in anderer Stimmung, Unternehmen investieren ein bisschen zurückhaltender, Produktionsstandorte geraten unter Druck, Wachstum bleibt aus und junge Menschen, die machen sich Sorgen um ihre berufliche Perspektive. Wir lesen zunehmend von Entlassungen, Gewinneinbruch bei Benz, wir haben es alle wahrscheinlich gelesen und wir sprechen über Produktionsverlagerungen ins Ausland. Wie kommen wir da raus? Was läuft konkret falsch? Und was wollen wir als FDP machen, um da rauszufinden?
Das ZDW hier in Mannheim, das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, hat ja in der vergangenen Woche der baden-württembergischen Wirtschaftspolitik ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Wir sind mittlerweile im Länderranking auf Platz 7, tiefes Mittelfeld. Mhm. Und das als ehemaliger Wirtschaftsstandort, an dem sich andere orientiert haben. Mhm. Und das macht deutlich, dass vieles schiefgelaufen ist. Es gibt jetzt nicht sozusagen die Patentlösung, damit es wirtschaftlich wieder bergauf geht. Da liegen viele Verantwortlichkeiten in Brüssel und auch in Berlin. Ja. Wir hätten gerne eine schnellere Steuerreform, eine Absenkung der Körperschaftssteuer, steht im Koalitionsvertrag, wird bisher nicht umgesetzt. Mhm. Sozialreformen, wir brauchen auch eine flexiblere Arbeitszeit. Das liegt alles nicht in unserer Hand. Ja. Was in unserer Hand liegt, das ist die Infrastrukturpolitik. Hier hat die Wirtschaftspolitik aber alle Kompetenzen abgegeben. Die Energiepolitik, da waren wir früher zuständig, die liegt jetzt im Umweltministerium. Für die Verkehrspolitik sind wir nicht zuständig, für die Landesplanung und die Wohnungsbaupolitik und schließlich auch nicht für die Digitalisierung. Also ich stelle mir vor, künftig ein Wirtschafts- und Digitalministerium mit diesen Kompetenzen aus einer Hand. Mhm. Wir müssen auch manches tun für das Handwerk und den kleinen Mittelstand, die ächzen unter Bürokratielasten. Wir können mit den Mitteln der Landespolitik natürlich nicht alle Probleme lösen. Natürlich können wir landespolitische, bürokratische Vorgaben nicht weiter erheben. Wir können auch auf das sogenannte Goldplating verzichten. Das heißt, dass bürokratische Vorgaben aus Brüssel oder Berlin dann zum Teil noch in Baden-Württemberg verschärft werden. Wir können das Once-Only-Prinzip durchsetzen. Das heißt, der Staat darf Bürger und Unternehmen nicht mehr als einmal etwas fragen. Wenn er es schon weiß, darf er nicht mehr fragen. Das würde schon sehr helfen. Eine Sunset-Klausel zum Beispiel. Das heißt, Gesetze erhalten ein Verfallsdatum und müssen ihre Notwendigkeit dann nachweisen, wenn es aufs Verfallsdatum zugeht. Das Prinzip One in, two out, also wer eine bürokratische Regelung vorschlägt, muss zwei andere zur Streichung vorschlagen. Könnte alles helfen, ist aber nicht der große Durchbruch. Das meiste kommt aus Brüssel, ja. 60-70%. Wir haben vorgeschlagen, es so zu machen wie andere Länder in Europa, uns einfach über manches von dem, was aus Brüssel kommt, bei Berichts- und Dokumentationspflichten, gerade für den kleinen Mittelstand, der sich nicht leisten kann, Stabsstellen zur Bewältigung der Bürokratie einzurichten, einfach zu streichen, nicht mehr zu erheben. Wir haben den Hebel, das Statistische Landesamt ist die Behörde, die im Auftrag des Landes Baden-Württemberg das umsetzt, was Brüssel beschlossen hat.
Was antworten Sie, um es mal ein bisschen nochmal konkreter für junge Menschen zu machen, was antworten Sie jungen Menschen, die sich aktuell fragen, und da gibt es auch gute Untersuchungen zu, lohnt sich meine berufliche Zukunft überhaupt noch in Deutschland beziehungsweise jetzt Baden-Württemberg?
Die berufliche Zukunft lohnt sich schon. Wir sind in Baden-Württemberg aktuell ein immer noch starker Standort, zwar mit Problemen, insbesondere in der Automobil- und Zuliefererindustrie. Ja. Gerade in dem Bereich würden wir uns mehr Technologieoffenheit bei der Transformation wünschen. Wir wollen ja Klimaschutz und wirtschaftlichen Wohlstand zusammenbringen. Und ich denke mal, dass ein technologieoffener Ansatz da das Richtige ist. Mhm. Also wir geben Klimaziele vor, aber die Erreichung ist Sache der Wirtschaft und der Forschung. Und junge Menschen haben natürlich Chancen in vielen anderen Bereichen, beispielsweise in der Medizintechnik, in vielen Dienstleistungsbereichen, im Maschinenbau, im Bereich KI. Es gibt Branchen durchaus mit Zukunft, aber wir müssen wachsam sein, denn der Standort ist im internationalen Vergleich, im internationalen Wettbewerb zu teuer. Und das führt dazu, dass Arbeitsplätze verloren gehen oder eben ins Ausland abwandern.
Ich muss ja sagen, ich finde es gerade, ist mir sehr positiv aufgefallen, Herr Röke, dass Sie der Erste waren, der heute das Thema Klimaschutz angesprochen hat, weder Oskar noch ich. Aber davor, bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich gerne noch einmal auf das Thema Bürokratieabbau zu sprechen kommen und auch, warum die FDP da durchaus disruptive Vorschläge macht, weil wir halt wirklich sagen, es ist notwendig, wir haben es komplett übertrieben in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren, und darum müssen wir jetzt auch das Statistische Landesamt anweisen, das nicht mehr zu verfolgen. Meine Frage, die ich diesbezüglich an Sie stellen will, ist, dass teilen Sie den Eindruck, dass vielerorts bei Parteien, aber teilweise auch in der Gesellschaft unter Arbeitnehmern noch nicht so richtig angekommen ist, in welcher Krise wir wirtschaftlich stecken? Würden Sie den Eindruck teilen? Und wenn ja, woran liegt das aus Ihrer Sicht? Geht's uns, provokant gefragt, vielleicht auch teilweise noch nicht schlecht genug?
Teilweise mag das durchaus sein. Es gibt ja auch politische Parteien, die nach wie vor der Meinung sind, man könne die Wirtschaft noch stärker, noch weiter belasten. Man müsse beispielsweise eine Erbschaftssteuer nun deutlich verschärfen.
Liebe Grüße an die SPD.
Ja, die in die Richtung geht, dem Mittelstand Eigenkapital zu entziehen, weil die meisten Familienunternehmen haben ja nicht ihr Kapital auf der Bank, sondern im Unternehmen. Das haben viele noch nicht festgestellt. Und das führt dazu, dass wir weiter an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und dass zum Teil auch die erwähnten jungen Menschen den Glauben an den Standort verlieren. Die meisten sind ja mobil. Man kann durchaus auch ins Ausland gehen, wo die Wettbewerbsbedingungen vielfach besser sind. Und das ist der eigentliche Grund für unsere Entwicklungen, die nicht so besonders optimistisch stimmen müssen, wenn es so weitergeht.
Was müsste denn, um nochmal ein bisschen nachzubohren, unabhängig davon, ja, Sie haben es gesagt, ganz viel liegt bei Brüssel, ganz viel liegt in der EU, ganz viel liegt auf Bundesebene. Wenn wir jetzt aber diese Kompetenzstärkung haben, Sie haben es vorhin angesprochen, mit einem starken Wirtschaftsministerium, was konkret können wir denn erwarten, dass sich Investitionen wieder mehr lohnen, dass Innovation wieder mehr im Fokus gerückt ist und dass Unternehmen wieder mehr das Gefühl haben, dass sozusagen ihre Belange genauso gehört werden?
Also die Aufgabe der Landespolitik ist es, eine vernünftige Infrastruktur in vielen Bereichen herzustellen. Das gilt für das Thema Straßen und andere Verkehrswende-Wege wie den öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben im Haushalt genügend Geld, um das zu machen. Aber man muss beispielsweise die Brückensanierung dann auch irgendwann mal angehen. Wir müssen schauen, dass wir beim Thema Wohnungsbau weiterkommen. Ja. Es ist sicher sinnvoll, die Grunderwerbsteuer abzusenken. Es ist sicher sinnvoll, auch in dem Bereich die Bürokratie zurückzudrängen. Stichwort Landesbauordnung. Mhm. Wenn ich ein Mietwohnungshaus baue und vermieten möchte, dann kann ich mir selber überlegen, stelle ich Abstellplätze zur Verfügung, weil ich vielleicht Mieter ansprechen möchte, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, oder spreche ich eher Mieter an, die nur mit dem Fahrrad unterwegs sind, dann kann ich auf Abstellplätze verzichten. Das braucht der Staat nicht vorzugeben, das kann der Einzelne selber entscheiden, kann auch gegebenenfalls die Kommune vorgeben, wenn man Vorgaben haben möchte. Wir dürfen beim Wohnungsbau auch das Prinzip der Netto-Null aus meiner Sicht jetzt irgendwann mal verabschieden. Ja. Sicher müssen wir Flächenverbrauch einschränken, aber man kann halt mit dem Prinzip Netto-Null nicht knapp 200.000 fehlende Wohnungen in Baden-Württemberg zur Verfügung stellen. Wir müssen vor allem auch bei der Digitalisierung vorankommen. Der jetzige Innenminister ist ja im Nebenberuf Digitalisierungsminister, ja, und hat die Digitalisierung nicht sehr vorangebracht. Er hat versprochen, den letzten Schwarzwaldhof zu digitalisieren. Ich glaube, dass die digitale Infrastruktur Staatsaufgabe ist, so wie beispielsweise auch die Verkehrsinfrastruktur. Da kann man nicht die Kompetenzen auf die Kommunen abwälzen, nach dem Motto, gründet mal einen Zweckverband und ich schicke euch dann einen Förderbescheid. Mhm. Sondern man muss sich die weißen Flecken auf der Landkarte anschauen und dann ganz konkret die Digitalisierung dort durchsetzen.
Digitalisierung, auch ein super wichtiges Thema für junge Menschen. Aber jetzt kommen wir einmal noch auf das Energie- und Klimathema zu sprechen. Ich habe oft den Eindruck, dass es in dem Zusammenhang Menschen schwerfällt, sich tatsächlich mal mit den Fakten und Voraussetzungen auseinanderzusetzen, dass das irgendwie unangenehm ist. Sei es bei dem theoretischen Ziel der Klimaneutralität in Baden-Württemberg 2040 oder Mannheim 2030, das finde ich ja wirklich noch lustiger, oder eben auch, wenn es um Voraussetzungen geht beim Ausbau von erneuerbaren Energien. Wenn man da darauf hinweist, dass es da eben einen gewissen Realitätsanspruch einzuhalten gilt, dann gerät man oft in die Ecke des weniger ambitionierten Klimaschützers. Haben Sie jetzt schon in Ihrer Laufzeit, in Ihrer langen, in der FDP, einen Weg gefunden, ein Mittel gefunden, wie wir als Liberale denn die Menschen davon überzeugen können, dass wir dadurch den Klimaschutz ernster nehmen als die anderen, weil wir eben den Finger in die Wunde legen an der richtigen Stelle?
Naja, da gibt's keinen Patentweg, Frau Herzig, aber ich glaube, dass man schon inzwischen eingesehen haben sollte, dass Klimaschutz nur dann durchsetzbar ist, wenn man die Bevölkerung mitnimmt, wenn man die Bevölkerung überzeugt. Wenn man den Eindruck erweckt, man setzt sich völlig unrealistische Ziele, wie zum Beispiel das, was Sie erwähnt haben, Baden-Württemberg 2040 klimaneutral, Mannheim 2030 klimaneutral, und wird dann zum Beispiel von der Deutschen Umwelthilfe verklagt, weil man deutlich macht, die Ziele, die man sich gesetzt hat, die kann man niemals erreichen, dann ist es abschreckend für die Bevölkerung. Und die Bevölkerung befürchtet natürlich auch Wohlstandsverluste beim Klimaschutz. Und wenn dann irgendjemand kommt und sagt, also dein Arbeitsplatz in der Zulieferindustrie, der geht jetzt verloren, weil wir zur Elektromobilität wollen, aber du bist ja sicher einverstanden, deinen Arbeitsplatz zu verlieren, wenn du was fürs Klima tust. Und dann stellt man fest, dass die Versprechungen beim Thema Elektromobilität eben auch an der Realität scheitern. Dass da die wirkliche Klimabilanz der Elektromobilität unter den Teppich gekehrt wird, dann machen die Leute nicht mehr mit. Deshalb muss es einen Weg geben, dass wir Klimaziele erreichen, aber dabei die Wirtschaft nicht vergessen. Und hier heißt mit Sicherheit das Zauberwort Technologieoffenheit, dass der Staat bestimmte Ziele vorgibt, die allerdings realistisch sein müssen, die auch im Idealfall europäisch abgestimmt sind. Das macht ja keinen Sinn, wenn die EU sagt, wir wollen 2050 klimaneutral werden und andere setzen sich dann ambitioniertere Ziele, auf denen sich dann diejenigen ausruhen, die sehen, da ist für uns eine Chance, etwas langsamer auf dem Weg zum Klimaschutz unterwegs zu sein. Ja. Das Ziel ist also die Aufgabe der Politik und die Durchsetzung bzw. Durchführung ist Aufgabe von Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Und dann kann es auch möglich sein, das Ganze so zu machen, dass die Menschen nicht den Eindruck haben, sie müssen ihren Wohlstand opfern, um das Klima zu schützen.
Oskar, wenn ich darf, würde ich kurz meine Frage vorziehen, weil sie so hervorragend dazu passt. Ich finde, ein Zauberwort ist neben Technologieoffenheit auch der Emissionshandel. Wenn wir uns auf weniger ist mehr konzentrieren, wie beim Thema Bürokratie, auch beim Thema Klima, einfach der Emissionshandel, alles andere, was klimaregulatorisch existiert, streichen, hielte ich für einen guten Weg. Auch um Wirtschaft und Klimaschutz zu vereinen. Aktuell ist der Emissionshandel aber zunehmend auch unter Druck, weil es halt eben eine Verteuerung bedeutet, vor allem für auch die energieintensive Industrie. Dürfen wir da Sie nach Ihrer persönlichen Meinung fragen zum Thema Emissionshandel aktuell in der wirtschaftlichen Lage? Glauben Sie, das ist trotzdem wichtig, dass man da als zentrales Element festhält? Oder sollte man sich das nochmal genauer anschauen?
Bevor Sie antworten, Helena, willst du einmal noch in drei Sätzen erklären, was ist der Emissionshandel und was ist ein Cap-and-Trade-System, weil das haben immer noch zu wenig Leute verstanden.
Der Emissionshandel begrenzt auf europäischer Menge die Menge an Emissionen, die ausgestoßen werden dürfen, mit klarem Ordnungsrecht. Und mit der Kraft der Marktwirtschaft wird sich dann für die effizienteste Technologie entschieden, die für den geringsten Euro das meiste CO2 einspart.
Sehr schön.
Ja, der Emissionshandel kann durchaus funktionieren. Ich bekenne mich auch zum Emissionshandel, aber da müssen wir andere Regulatorik abschaffen. Ja. Man kann nicht sagen, also liebe Leute, beispielsweise das EEG ist jetzt etwas, was euch teuer zu stehen kommt, sowohl als Gebührenzahler wie auch als Steuerzahler. Und dann bekommt ihr noch den Emissionshandel on top. Das wird nicht funktionieren, sondern der Emissionshandel ist genau die Zielsetzung, von der ich vorhin sprach, zu sagen, wir machen Klimaschutzvorgaben und diese Klimaschutzvorgaben, die sollen dann marktwirtschaftlich erreicht sein, indem man die Anreize des Emissionshandels setzt und sonst auf andere staatliche Regulatorik verzichtet.
Und zum Abschluss von unserem Themenblock Klima und Energie hätte ich noch eine konkrete Nachfrage, weil wir uns als FDP in dem Thema sehr stark gemacht haben. Im Zusammenhang mit der SF6-Thematik, die wir vor ein paar Wochen im Landtag auch groß debattiert haben, wird ja oft erwähnt, dass sozusagen das keinen Einfluss auf die Klimabilanz von Baden-Württemberg haben würde. Das erscheint mir zumindest erklärungsbedürftig. Denn wenn wir bestimmte Emissionen nicht berücksichtigen, dann stellt sich ja schon die Frage, wie belastbar solche Zielsetzungen tatsächlich sind. Deswegen die Frage, sollten wir erstmal sicherstellen, dass wir Klimaschutz wirklich richtig machen wollen und ernst nehmen, dass wir unsere Klimaziele auf einer ehrlichen und vollständigen realistischen Grundlage basieren lassen und dann den nächsten Schritt gehen?
Ja, absolut. Das zeigt ja, wie scheinheilig die Grünen bei dem Thema unterwegs sind. Ja. Denn dem Klima ist es ja letztlich egal, ob belastende Faktoren in Baden-Württemberg austreten oder irgendwo anders.
Genau so ist es.
Und wenn man dann das, was in Baden-Württemberg passiert, einfach auf andere umrechnet, dann tut man dem Klima keinen Gefallen. Damit zeigt sich erneut, es geht den Grünen in der Regel nicht wirklich um Klimaschutz, sondern es geht um die Durchsetzung anderer Ziele mit dem Klimaschutz als Feigenblatt. Mhm. Wenn beispielsweise die Elektromobilität durchgesetzt werden soll und man die synthetischen Kraftstoffe als Alternative bekämpft, dann wird schon klar, worum es eigentlich geht, nämlich den Menschen ein anderes Mobilitätsverhalten anzuerziehen und nicht darum, das Klima zu schützen.
Sehr schön. Das als valides Schlusswort zu unserem zweiten Themenblock. Und wir wollen jetzt so ein bisschen zum Ende über die FDP reden und über verlorenes Vertrauen vielleicht auch reden. Wir leben im Wahlkampf, dass viele Menschen liberale Positionen grundsätzlich teilen und sich in Umfragen auch als liberal bezeichnen würden. Gleichzeitig sind sie aber unsicher aktuell, ob ihre Stimme für die FDP nicht, also verschenkt ist und ob sie tatsächlich etwas bewirkt. Was sagen Sie diesen Menschen? Warum ist eine Stimme für die FDP gerade jetzt strategisch entscheidend und eben keine verschenkte Stimme?
Also das Thema verschenkte Stimme kommt ja auf zwei Wegen. Mhm. Zum einen wird häufiger gesagt, oh, wer weiß, ob die FDP es überhaupt schafft. Aber es gab in den Jahren 2025 und 2026 jetzt noch keine einzige Umfrage, die FDP in Baden-Württemberg unter 5% gesehen hat. Mhm. Erst gestern eine neue Umfrage mit 6%. Also da kann man schon davon ausgehen, dass man nicht eine Partei wählt, die das 5%-Ziel nicht erreicht und die Stimme deshalb verschenkt sei. Und das Zweite ist die Frage, was will die FDP im Landtag von Baden-Württemberg oder gegebenenfalls in der Landesregierung? Es ist natürlich grundsätzlich wichtig und notwendig, eine liberale Partei im Parteienspektrum zu haben, eine Partei, die dafür steht, so viel Freiheit für den Einzelnen und für die Unternehmen wie möglich und so viel staatliche Regulierung wie notwendig. Dieses Prinzip der FDP ist, glaube ich, im Landtag von Baden-Württemberg notwendig. Und wir wollen natürlich aber nicht nur im Landtag sein, sondern nach Möglichkeit auch regieren. Wir wollen in einer bürgerlichen Regierung nun das Schicksal des Landes Baden-Württemberg vorantreiben, weil die 15 Jahre grün geführter Landesregierung haben das Land Baden-Württemberg, wir sprachen darüber, in der Wirtschaft ins Mittelfeld geführt und in der Bildung ins hintere Mittelfeld. Und deshalb ist es notwendig, dass wir jetzt wieder zurück auf vorwärts gehen und das Land Baden-Württemberg sowohl bei der Bildung als auch bei der Wirtschaft wieder in die Spitzengruppe der Bundesländer katapultieren.
Sehr schön. Um nochmal nachzufragen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine Beteiligung unter also der FDP in der nächsten Regierung haben, wie soll denn konkret beispielsweise eine Zusammenarbeit mit der SPD laufen? So mit der CDU scheint es den meisten relativ einfach, in Anführungszeichen. Das ist vielleicht ganz interessant für den Wähler.
Ja, also es gibt natürlich in zwei Politikbereichen Differenzen. Mhm. Der eine Politikbereich ist die Haushaltspolitik. Die SPD ist deutlich ausgabenfreudiger als die FDP. Und das zweite ist die Schulpolitik. Die FDP ist eher dafür, nun neben dem Gymnasium alle anderen Schultypen zu einer zweiten Säule zusammenzufassen, während wir sind für ein vielgliedriges, durchlässiges und gegliedertes, differenziertes Schulwesen. Jetzt stellt sich die Frage, kann man mit der SPD da zu Kompromissen kommen? Wir haben ja im Jahr 2024 mal die Bildungsallianz auf den Weg gebracht. Mhm. Und bei dieser Bildungsallianz hat sich gezeigt, dass CDU, FDP und SPD kompromissbereit gewesen sind, um sowas wie einen Schulfrieden zu schaffen. Das heißt also eine Schulstruktur, die über den Tag hinaus reicht, wo man dann sagen kann, ja, wir verständigen uns darauf, dass das langfristig hält und Eltern, Lehrer, Kinder nicht alle 5 Jahre damit rechnen müssen, dass nach einer Landtagswahl das Schulwesen gänzlich aus den Angeln gehoben wird. Das könnte etwa so aussehen, dass die FDP und auch die CDU akzeptieren, dass die Gemeinschaftsschule auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielt und dafür die SPD akzeptiert, dass wir die Werkrealschule und vor allem auch die Realschule erhalten wollen. Ja. Die Realschule als Voraussetzung für die berufliche Bildung, ja, für die duale Ausbildung und die Werkrealschule für die praktisch Begabten und vor allem auch für viele Kinder, die beispielsweise hier in Mannheim in einer Brennpunktschule beschult werden und dann eben aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse nicht gleich aufs Gymnasium können. Und das Zweite ist die Haushaltspolitik. Hier sind die Sozialdemokraten eher spendabel. Aber wir haben ja vielfältige Spielräume im Landeshaushalt. Dadurch, dass diese Landesregierung jetzt in erheblichem Umfang Fördermittel hat nicht abfließen lassen, haben wir Haushaltsrücklagen. Wir haben auch durch die Grundgesetzänderung und die Änderung der Landesverfassung, die die FDP nicht wollte, die aber dennoch beschlossen wurde, Spielräume bei der Schuldenbremse. Und insofern, glaube ich, haben wir einerseits Spielräume, die die Sozialdemokraten gerne ausnutzen würden, aber auf der anderen Seite die FDP, die dort bremst. Und insofern glaube ich schon, dass wir zu Kompromissen kommen können. Die Grünen warnen ja davor, ne, wenn es zu dieser Dreierkoalition gäbe, dann würden SPD und FDP sich zerfetzen. Mhm. Aber es hat ja in der vergangenen Woche auch eine Untersuchung gegeben von so einem Ländersurvey, der zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die inhaltlichen Differenzen innerhalb einer solchen Dreierkoalition geringer wären als zwischen Schwarz und Grün, wenn man die Programmatik nebeneinander legt. Und wenn man gesehen hat, wie diese beiden Koalitionspartner jetzt in letzter Zeit sich zerstritten haben bei vielen Themen, wie dem Jagdrecht beispielsweise, wie der Software Gossam von Palantir oder wie beim Mercosur-Abkommen. Da hat es heftige Auseinandersetzungen im Landtag von Baden-Württemberg gegeben um die Haltung der Grünen, die gespaltene Haltung zu Mercosur. Dann kommt man, glaube ich, schon zu dem Ergebnis, dass eine solche Koalition, eine solche Deutschland-Koalition zumindest nicht instabiler wäre als eine schwarz-grüne Koalition. Und nach 10 Jahren Regierungszusammenarbeit von Grünen und Schwarzen im der baden-württembergischen Landespolitik muss man objektiv feststellen, sie haben das Land nicht vorangebracht.
Ich würde gerne noch einmal die Chance nutzen mit Blick auf das bürgerliche Lager, um von Ihnen noch einmal klar gemacht zu bekommen, warum es, wenn man sich von Herzen eine bürgerliche Regierung endlich wünscht, keinen Sinn macht, die AfD zu wählen, und auch, warum es für uns Freie Demokraten klar ist, mit dieser AfD in keine Regierung gehen zu können.
Nun, die AfD in Baden-Württemberg ist eine Partei, die von einer Doppelspitze geführt wird. Auf der einen Seite haben wir Herrn Frohnmeier, der Spitzenkandidat, der nicht für den Landtag kandidiert, sondern nur so tut, als würde er Ministerpräsident werden wollen und nach der Landtagswahl sich wieder in Richtung Bundestag verabschiedet, über den der russische Geheimdienst schreibt, er stehe unter der Kontrolle Moskaus. Also so jemanden wollen wir nicht in der Regierungszusammenarbeit. Und der zweite ist Herr Senze, der andere Landesvorsitzende. Ich bin nun kein Fan des bayerischen Ministerpräsidenten, aber wenn Herr Senze über Herrn Söder sagt, er sei sowohl körperlich als auch geistig behindert, man lasse ihn aber trotzdem leben, dann sind es klare Anleihen beim Euthanasieprogramm der Nazis. Und mit solchen Leuten kann man nicht zusammenarbeiten. Deshalb kommt es für uns auch nicht in Betracht. Wenn man die AfD wählt, dann kann man so einem Protest Ausdruck verleihen. Man kann den etablierten Parteien ins Stammbuch schreiben, dass man ihnen nicht mehr vertraut. Man kann aber nicht eine bürgerliche Koalitionsregierung dann erwarten. Denn je stärker die AfD abschneidet, desto schwieriger ist es, eine Koalition zu bilden ohne die Grünen. Denn die Grünen wissen ja, dass einerseits ein starkes Wahlergebnis der AfD und andererseits die Brandmauer, die die CDU einhalten muss, die Grünen unverzichtbar macht, wenn die AfD nur stark genug sind. Also wer die Grünen nicht in der Landesregierung sehen will, der sollte auf gar keinen Fall AfD wählen. Er sollte nach Möglichkeit FDP wählen, zumindest mit der Zweitstimme. Denn nur mit einer starken FDP ist eine Mehrheit jenseits der Grünen in der baden-württembergischen Landespolitik denkbar.
So ist es. Und wir sind ja ein konstruktiv-kritischer Podcast. Und die FDP hat in den letzten Jahren, zum Abschluss nochmal diese Frage, schwierige politische Phasen erlebt. Nennen wir es mal so. Wir haben auch Vertrauen verloren, vielleicht auch verspielt. Aber den Blick nach vorne, was haben wir daraus gelernt?
Wir sollten daraus gelernt haben, zumindest mal jetzt mit Bezug auf die Zukunft des Landes Baden-Württemberg, dass eine Regierungskoalition nicht funktioniert, wenn man sich in dieser Regierungskoalition streitet. Es sollten die tragenden Figuren ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis haben, sodass man weiß, wenn man sich hinter geschlossenen Türen geeinigt hat, dann geht man nicht raus, um gleich wieder die eigenen Beschlüsse in Frage zu stellen. Das führt zu Vertrauensverlust. Da sagen die Leute, ja, was machen die da eigentlich? Sind die nicht dazu in der Lage, gemeinsame Entscheidungen zu treffen und dann auch gemeinsam zu vertreten? Das ist, glaube ich, das Hauptproblem der Ampel gewesen, dass die drei tragenden Politiker, nämlich Scholz, Habeck und Lindner, sich nicht verstanden haben, sich auch nicht dazu in der Lage gewesen sind, ihre eigenen Beschlüsse auch zu vertreten und im eigenen Lager durchzusetzen. Das muss man in Baden-Württemberg anders machen. Und von daher wundere ich mich etwas, dass ausgerechnet jemand, der an dieser Ampel beteiligt war, nämlich Herr Özdemir, und der auch selber Beschlüsse, die die Ampel getroffen hat, wie zum Beispiel zum Agrardiesel, dann gleich wieder in Frage gestellt hat, dass ausgerechnet der vor Dreierkoalitionen warnt in Baden-Württemberg und dann sagt, also mit FDP und SPD ginge das nicht, während er, der in der Ampel versagt hat, sich jetzt als der Retter des Landes Baden-Württemberg präsentiert.
Man muss halt jeden Strohhalm nehmen, ja, ist halt so.
Ja, so ist es.
Ein klares Bekenntnis für mehr Zusammenarbeit. Wir kommen zum Ende, glaube ich, beziehungsweise zum kleinen Spiel. Helena, was spielen wir denn?
Genau, wir spielen jetzt Kämpf oder Krampf. Wie vorhin beschrieben, werfen wir ihnen jetzt einfach Themen hin und sie reagieren dann mit dafür kämpfen oder es ist einfach nur ein Krampf. Schwieriger wird's nicht.
Kleine Begründung. Wenn Sie wünschen, das zu begründen, auch gut. Gerne eine kleine Begründung. Ich fange einfach mal an. Social Media Verbot.
Ist ein Krampf, das ist Aufgabe, wenn, des Elternhauses. Ich halte das für staatlicherseits nicht kontrollierbar und es ist eine Illusion, dass dieses von staatlicher Seite aus durchgesetzt werden kann. Auch nicht wünschenswert, denn das liegt in der Verantwortung des Einzelnen und seiner Eltern.
Verbrennermotoren auch nach 2035.
Macht Sinn, dafür zu kämpfen. Natürlich nicht in dem Sinn, dass wir in 100 Jahren noch mit Benzin und Diesel fahren. Aber es wird nach meiner Überzeugung eine Verkehrswende nicht gelingen, wenn man nicht technologieoffen auch auf den klimafreundlichen Verbrenner, Stichworte sind Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe, erneuerbare Kraftstoffe wie HVO 100 oder Mischungen wie E10 etc. bis hin zu E40, 50 zum Einsatz kommen.
A13 in der Grundschule.
A13 in der Grundschule lohnt sich dafür zu kämpfen. Es ist notwendig, Grundschullehrer gleichzustellen. Es ist vor allem auch notwendig, in der Konkurrenz zu anderen Bundesländern zu bestehen. Bayern bietet A13 für Grundschullehrer und gut ausgebildete Fachkräfte, die wir da haben in Baden-Württemberg, wandern unter Umständen ab.
die Gemeinschaftsschule als auch die Werkrealschule erhalten?
Ja, für beides lohnt es sich zu kämpfen. Ich habe schon begründet, warum wir die Werkrealschule brauchen, für die praktisch Begabten, für Kinder mit Migrationshintergrund beispielsweise, die nicht perfekt die deutsche Sprache mit 6 Jahren sprechen. Die Gemeinschaftsschule ist durchaus auch ein pädagogisches Modell, das seine Berechtigung hat. Ähnliche Schultypen gab es auch schon früher, wie beispielsweise die Waldorfschule. Für jedes Kind die richtige Schule, das ist ja unser Motto, bedeutet, dass auch das Kind für das die Gemeinschaftsschule die richtige Schule ist, dieses Angebot bekommen soll.
Wenige Landkreise.
Lohnt sich auch dafür zu kämpfen, denn wir haben in Baden-Württemberg, zu viel öffentliche Verwaltung. Wir wollen Prozesse beschleunigen, wir wollen Prozesse digitalisieren, wir wollen Prozesse auch an die Kommunen nach unten delegieren, nach dem Subsidiaritätsprinzip. Also die Entscheidung fällt so tief unten wie möglich, möglichst an der Basis. Und vor diesem Hintergrund wollen wir 2 Verwaltungsebenen streichen und in der verbleibenden mittleren Ebene, nämlich den Landkreisen, zusammenfassen, aber eben in weniger, nämlich 13 Regionalkreisen, die Aufgaben bündeln.
Der Anlitz, Frau Helen.
Da muss ich gut aussuchen. Ein Wirtschaftsminister Hans-Ulrich Röke.
Ja, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und jetzt nicht damit auf meinem Grabstein Minister AD irgendwann mal steht, sondern weil es, glaube ich, wichtig ist, die FDP in die Landesregierung zu führen, aus den erwähnten Gründen. Und wer als Spitzenkandidat bereit ist, eine Partei in den Wahlkampf und dann möglichst auch in die Landesregierung zu führen, der muss auch bereit sein, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und in diesem Bereich Regierungsverantwortung zu übernehmen, ist für mich persönlich eine herausfordernde Aufgabe. Und ich glaube auch, dem Land Baden-Württemberg in dieser Aufgabe dienen zu können.
Sehr schön. Dann sind wir damit am Ende dieser Folge. Ich glaube, die Zuhörerschaft hat einen sehr interessanten Hans-Ulrich Röke kennengelernt, einen kompromissbereiten Hans-Ulrich Röke, der Lust hat, in der nächsten Koalition zu gestalten. Vielen Dank, Herr Röke, für dieses Gespräch und auch ganz persönlich vielen Dank für Ihren Einsatz für die FDP bzw. unser Land am Ende vom Tag. Wir sind damit am Ende einer besonderen Folge und am Ende unserer Podcast-Reihe für diese Landtagswahl. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie, sprecht darüber mit eurem Bekanntenkreis, mit euren Verwandten und vor allem geht wählen am 8. März für Freiheit, für Fortschritt, für Baden-Württemberg. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit. Vielen Dank.
Danke Ihnen, Frau Herzegner-Weiß.
Danke.
Das war Wahlcamp, dein Podcast zur Landtagswahl 2026. Am 8. März FDP wählen.